die Pflanzen schwächeln und im Garten nicht immer alles so gedeiht, wie man möchte, weiß man sich oft keinen Rat. Mit einer kranken Katze geht man zum Tierarzt. Aber was tut man mit einer kranken Pflanze? Da kann ich euch nur sagen, hier seid ihr genau richtig. Mit den Tipps und Tricks vom Pflanzenarzt werden eure Pflanzen im Nu wieder verdummunter. Herzlich willkommen zur Sprechstunde mit dem Pflanzenarzt. So, ihr Lieben, bevor es so richtig losgeht, wollen wir natürlich erst einmal ein bisschen was über den Pflanzenarzt erfahren. René, erzähl uns doch mal, wie kommt man auf die Idee, Pflanzenarzt zu werden?
Ja, liebe Laura, was ich auch ganz wichtig als Ärztin erstmal sagen muss, was vielleicht gar keiner weiß, die liebe Laura ist nämlich meine Tochter, die mit mir hier diesen Podcast gemeinsam gestaltet. Also da sage ich jetzt schon mal Danke. Ja, wie kommt man auf die Idee, Pflanzenarzt zu werden? Wie kann ich das gut erklären? Also eigentlich habe ich, grünes Blut schon immer gehabt, habe es aber nie so richtig gemerkt. Das hat also erst eine einige Zeit gedauert, bis ich das selbst irgendwo für mich entdeckt habe. Also mein Leben sollte eigentlich ganz anders beginnen, das heißt also auch beruflich ganz anders beginnen. Damals meine Eltern waren immer der Meinung, ich sollte was Anständiges werden und für die was Anständiges, einen Handwerkerberuf und das war damals Gas- und Wasserinstallateur. Ja, ist ein toller Beruf, sicherlich braucht man immer, aber zum Glück war das nicht meins. Ich hatte auch Glück, dass in dem Betrieb, wo ich halt gelernt habe, dass der doch relativ schnell die Pforten dicht gemacht hat. Und die hatten nicht viel Aufträge und ich habe immer die Gartenarbeit gemacht. Das heißt, also ich habe Rasen gemäht und Unkraut gehackt. Und es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Also mir hat es Spaß gemacht, mit Pflanzen zu arbeiten. Und dann habe ich entschieden, eine Gärtnerlehre zu machen. Also ich habe in Wolfenbüttel, das ist hier in der Nähe, kennst du. Für alle, die Wolfenbüttel nicht kennen, das ist hier eine Kleinstadt in der Nähe von Braunschweig. Hier kommt der Jägermeister her, das kennt vielleicht auch dann jeder. Hier habe ich eine Lehre gemacht als Gärtner und habe Gärtner von der Pike auf gelernt. Und da habe ich gemerkt, dass das Richtige für mich ist. Und so ging es eigentlich immer weiter. Das heißt also, ich habe mein Wissen ausgebaut. Nach der Lehre habe ich mich weitergebildet, habe in allen möglichen Ecken geschnuppert. Das heißt, vom Gartenlandschaftsbau, Baumschule, also alles, was dazugehört, und habe gelernt, die Pflanzen zu verstehen. Und irgendwann bin ich dann, hatte ich das große Glück, ein eigenes Gartencenter zu haben. Und das war 1997. Und da entstand eigentlich auch die Idee des Pflanzenarztes. Also das heißt, dass ich habe gemerkt, dass die Pflanzengesundheit ein wichtiges Thema ist und dass das oft so vernachlässigt wird. Und die Pflanzengesundheit nicht davon abhängt, ob man das eine oder andere Mittelchen irgendwie verkaufen kann, sondern dass man auch mal in den Gärten gucken muss, geht es den Pflanzen gut, stehen sie gut, haben sie einen richtigen Standort oder vielleicht vertragen sie sich auch nicht mit anderen Pflanzen. Und so entstand langsam die Hausbesuche. Das heißt also, dann bin ich zu meinen Kunden in die Gärten gefahren und habe mit meinen Kunden gemeinsam geguckt, dass es den Pflanzen wieder gut geht. Ja, und das ist ja natürlich schon ein paar Jahre her. Und und so hat sich mein Wissen halt immer weiter ausgebaut, ganz einfach, ja. Das heißt also, man lernt ja immer dazu und das ist auch heute noch so, heute lerne ich auch immer noch dazu, weil Pflanzen sind manchmal unberechenbar, Pflanzen lassen sich nicht hetzen, die brauchen ihre Zeit, das heißt also auch, man braucht selbst Zeit, um sie irgendwie zu verstehen und diese vielen Jahre mache ich mir zunutze, damit ich, heute die Pflanzen wieder gesund mache. Und das natürlich und ganz, ganz wichtig mit ohne Chemie. Und das ist ein wichtiges Thema.
Ein spannendes Thema, auf das wir bestimmt auch noch später eingehen werden. Aber sag uns doch mal, wie sieht denn so ein typischer Alltag aus vom Pflanzenarzt?
Ja, wie sieht ein Arbeitstag von dem Pflanzenarzt aus? Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt natürlich immer drauf an. Also meine Arbeit besteht natürlich darin, dass ich viele E-Mails beantworte. Das heißt also, die ganzen Fragen von den kranken Pflanzen, die ich natürlich beantworte, und das mache ich natürlich ganz oft digital. Das heißt also, ich habe ja eine Internetseite www.derpflanzenarzt.de. Dort bekomme ich jeden Tag Anfragen, die ich beantworte. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und manchmal schaffe ich das halt eben auch nicht alles an einem Tag. Dann dauert es halt mal ein bisschen länger. Natürlich habe ich meine Hausbesuche. Das heißt also, ich versuche zuerst, übers Telefon zu helfen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Und wenn ich dann aber merke, dass wir hier nicht weiterkommen, dann packe ich meine 7 Sachen und dann geht's auf Hausbesuch. Dann fahre ich halt zu meinen Schützlingen in den Garten oder ja in den Wintergarten oder egal, wo die Pflanzen stehen, und besuche sie und gucke, ob ich direkt vor Ort helfen kann. Und das ist zum Glück, also ich klopfe mal auf Holz, zu 99% eigentlich immer erfolgreich. Und da bin ich auch wirklich sehr froh drüber. Ja, was ich natürlich auch mache, ich habe in Kissenbrück meine Pflanzenklinik. Also auch da ist viel Arbeit. Das heißt also, hier muss ich natürlich meine Schützlinge versorgen. Das heißt, die müssen gedüngt werden, die müssen gegossen werden, die müssen kontrolliert werden. Hier muss gelüftet werden oder ja, hier muss ja ganz viele Arbeiten werden hier auch regelmäßig gebraucht. Und was mache ich dann noch? In der Pflanzenklinik natürlich jeden Freitag und jeden Sonntag habe ich da meine Live-Sprechstunde. Das heißt, das mache ich über Facebook und Instagram. Das heißt, immer um 19 Uhr habe ich dort die Live-Sprechstunde, wo ich dann Fragen beantworte, die wirklich sehr, sehr gut angenommen wird. Und von Woche zu Woche werden es immer mehr Patienten.
Dann fangen wir doch gleich mal mit der Sprechstunde an und somit auch mit der ersten Frage. Meine liebe Freundin hat leider nur eine kleine Wohnung, liebt aber Pflanzen über alles und hat somit die ganze Wohnung voll. Ihre Juckerpalme macht ihr aber seit kurzem ein bisschen Sorgen. Die Blätter an den Spitzen werden gelb. Da kannst du uns doch bestimmt weiterhelfen und sagen, was man dagegen tun kann.
Ja, also bei vielen, vielen Zimmerpflanzen ist immer das große Problem, dass viele Besitzer sich nicht genügend mit ihren Pflanzen auseinandersetzen. Weil grundsätzlich muss man immer erst mal lernen und sich erkundigen, wo kommt eigentlich meine Pflanze her? Das ist ganz wichtig. Wo ist der Ursprung der Pflanze? Wo ist sie in der Natur zu Hause? Weil da kann man dann schon ganz, ganz viel von ableiten und weiß eigentlich, wie man seine Pflanze pflegen soll. Also bei der Yucca-Palme zum Beispiel ist es oft so, dass man einfach zu viel Wasser gibt. Das heißt also, man übergießt sie. Und das große Problem ist, dass trockene Blätter, also trockene Spitzen oder gelbe Spitzen, die Symptome sind für zu viel Gießen, aber meistens auch für zu wenig Gießen. Also hier muss man dann einfach mal gucken, mal die Fingerprobe machen und gucken, okay, ist die Erde sehr nass und oder steht der Topf im Übertopf und da steht Wasser drin, dann weiß man die Ursache schon. Und ganz wichtig, was auch immer bei Zimmerpflanzen ein Riesenthema ist, ich muss meine Zimmerpflanzen mit Nährstoffen versorgen, also düngen, auch das ist wichtig. Und das macht man am besten in der Sommerzeit. Das heißt also, wenn die Uhren umgestellt werden, dann kann man immer, also jedes Mal beim Gießen, immer ein bisschen Dünger mit ins Wasser und dann gedeihen die Pflanzen, also auch in der Wohnung oder auf dem Balkon, prächtig.
Du hast ja eine E-Mail-Adresse, wo die Leute Fragen stellen können, und zwar kontakt@der-pflanzenarzt.de. Und Ruth und Detlef aus Dresden haben da auch gleich die erste Frage gestellt. Und zwar haben die beide jahrelang schon Gurken in Gewächshäusern. Und mittlerweile verwelken die und schmecken bitter. Und das von einem Tag auf den anderen. Was kann man dann dagegen tun, beziehungsweise was haben die Gurken?
Ja, zu deiner Frage. Also erstmal grundsätzlich finde ich das gut, finde ich das total gut, weil nämlich die Beantwortung der E-Mails natürlich so über diesen Podcast hier viel einfacher geht und ich das jetzt immer so mache, weil wenn ich diese ganzen Anfragen immer per Post oder per E-Mail zurückschreibe, dann dann brennen mir die Fingerkuppen. Darum finde ich das richtig gut. Und ich beantworte die Frage jetzt, was ist hier los mit den Gurken und das im Gewächshaus? Hier gibt es mehrere Ursachen. Die erste Ursache würde ich sagen, das ist sicherlich falscher Mehltau. Also falscher Mehltau an Gurken kommt sehr oft vor und dieser falsche Mehltau, das kann wirklich über Nacht und in kürzester Zeit vertrocknen die Blätter und fallen ab und die Gurke verabschiedet sich. Was kann ich dagegen tun? Also hier gibt es einen ganz natürlichen Tipp von mir und zwar nimmt man dort Rhabarberblätter und aus 200 Gramm Rhabarber Blätter wird ein Tee gekocht, das heißt 200 Gramm Rhabarberblätter in 1 Liter Wasser, das kurze Zeit, so 15 Minuten leicht köcheln lassen und dann kann man das auf 4 bis 5 Liter auffüllen und dann werden die Gurken einmal die Woche damit besprüht und das verhindert den Ausbruch von falschem Mehltau. Also das kann man machen. Was noch sein kann, es kann natürlich auch sein, dass die Spinnenmilben dort ihr Unwesen treiben, weil die Spinnenmilben fühlen sich im warmen Gewächshaus richtig wohl. Und die können ja bei warmen Temperaturen und wenn es dann noch richtig trocken ist, können die sich millionenfach vermehren und sorgen auch dafür, dass die Blätter gelb werden und relativ schnell abfallen. Aber das kann man gut erkennen, wenn man so kleine Spinnenweben sieht. Und wenn man das hat, dann nimmt man einfach Netzschwefel. Das heißt, Netzschwefel kann man in jedem Gartencenter, in jedem Gartenfachmann kaufen. Gartenfachmarkt kann man dort kaufen. Und dann werden die Pflanzen damit eingesprüht, weil Schwefel mögen die Spinnenmilben überhaupt nicht. Also ganz wichtig ist, dass man auch die Stangen, wo die, also Tomaten, wenn man sie im Gewächshaus hat, oder eben auch die Gurken, dass man die reinigt, also mit heißem Wasser. Also das ist ganz wichtig, weil dort sitzen Sporen, die dann nur darauf warten, dass sie im nächsten Jahr wieder ausbrechen können. Und dann hat man immer wieder die Krankheit im Gewächshaus. Also Hygiene im Gewächshaus ist ganz, ganz wichtig. Das muss man unbedingt machen, um seine Pflanzen vorbeugend gegen Krankheiten zu schützen.
Die nächste Frage kommt von Ulrike und Christoph aus Münster. Sie haben folgende Frage. Die beiden haben 34 Rosen, 5 Wildazaleen und 6 große Rhododendren in ihrem Garten und haben folgende Fragen. Von wann bis wann kann oder sollte man Rosen spritzen mit deinem Ackerschachtelhalmsud? Und die zweite Frage ist, kann bzw. sollte man die Rhododendren zur Bekämpfung der Zikaden mit dem gleichen Sud spritzen?
Oh ja, also diese Frage, die kommt immer sehr oft vor. Das heißt also, viele sind unsicher und fragen, wenn man Pflanzenstärkungsmittel ausbringt, die man vielleicht auch selbst sich angemischt hat oder selbst gekocht hat, wie oft darf man das denn anwenden? Also grundsätzlich ist es immer so, wenn ich Pflanzenstärkung anwende, dann ist es so, dass ich umso öfter ich das anwende, umso besser ist die Wirksamkeit. Also erst recht bei Ackerschachtelhalm. Was passiert, wenn man Ackerschachtelhalm nutzt? Also erstmal für alle, die das nicht kennen, man nutzt 200 Gramm frischen Ackerschachtelhalm. Der wird 24 Stunden am besten in Regenwasser, so in 1 Liter oder 2 Liter Regenwasser eingeweicht. Dann nach 24 Stunden wird es leicht ausgekocht, also dann köchelt man dieses ganze 15 Minuten und dann hat man diesen Ackerschachtelhalm sud. Ja, und was will man bezwecken? Im Ackerschachtelhalm ist ganz, ganz viel Kieselsäure. Und diese Kieselsäure, die, die spritzen wir dann sozusagen auf die Blätter unserer Pflanzen. Und unsere Pflanzen nehmen diese Kieselsäure auf und lagern die ins Blatt. Und dadurch machen die das Blatt härter und stärker und stabiler. Das heißt also, wenn jetzt die Blattlaus kommt zum Beispiel und ins Blatt stechen möchte, hat sie es schwerer. Das heißt also, weil das Blatt stabiler ist. Auch der Pilz, der irgendwie ins Blatt eindringen möchte, hat es auch schwerer. Das heißt also, wir haben durch diesen Ackerschachtelhalm unsere Pflanzen widerstandsfähiger gemacht und Schädlinge und Krankheiten haben es einfach schwerer, unsere Pflanzen zu Leibe zu rücken. Und darum ist es immer ganz wichtig, umso öfters wir das machen, umso stärker wird unsere Pflanze. Und wir können es an alle Pflanzen ausbringen. Also ich kenne jetzt eigentlich, ich habe noch keine Pflanze erlebt, der das nicht gut hat. Also überhaupt gar kein Problem. Also so oft wie möglich und auch an alle Pflanzen, auch an den Rhododendron, also auch um die Zikaden, um das Leben der Zikaden schwerer zu machen. Also auch das kann man machen.
Eure Fragen nehmen gar kein Ende, deswegen machen wir mal schnell weiter. Und zwar, die Susanne hat ein Problem. Und zwar, ihre Mutter hat eine veredelte Gurkenpflanze und jetzt kommen aus der Unterlage Ausläufer raus, an der jetzt Kürbisse wachsen. Und jetzt fragt sie, ob sie denn diese Kürbisse essen darf.
Ja, also es ist oft so, dass die Gurken veredelt werden auf Kürbis. Und wenn dann aus der Unterlage ein Trieb kommt, da wachsen da natürlich Kürbisse dran. Und rauszufinden, ob man diesen Kürbis essen kann, gibt es einen Trick. Also man nimmt ein Stück von diesem Kürbis, aber nur ganz kleines und schmeckt das. Wenn das bitter schmeckt, dann lässt man grundsätzlich den Kürbis sein, weil dann ist er nicht genießbar. Und das ist oft so, zum Beispiel auch bei Zucchini. Also auch eine Zucchini kann irgendwann bitter schmecken. Da sind so starke Bitterstoffe drin, dass man da wirklich Magenschmerzen bekommt, wenn man die isst. Auch hier, grundsätzlich immer, wenn man Zucchini anbaut oder auch Kürbis anbaut und man weiß nicht genau, ob man die nun essen kann, probiert man einfach mal und wenn es bitter schmeckt, lässt man die Finger von. Oft ist es natürlich auch so, dass eine Gurke bitter schmecken kann, obwohl man vielleicht bitterfreie angebaut hat. Das ist dann ein Grund, weil die Gurke zu wenig Wasser bekommen hat. Also mit Wassermangel reagiert eine Gurke ärgerlich und sie wird richtig bitter.
Jetzt sind wir leider schon bei der letzten Frage angekommen, aber dafür ist die besonders interessant. Und zwar fragt nämlich Frau Müller, was ist besser für meine Pflanzen? Organischer Dünger oder mineralischer Dünger?
Oh ja, das ist schon eine sehr interessante Frage. Also wenn ich jetzt als Pflanze antworten würde, dann würde ich als Pflanze sagen, das ist mir egal, Hauptsache ich kriege was zu futtern. Aber grundsätzlich für uns Gärtner ist es natürlich wichtig zu wissen, was ist eigentlich organischer Dünger und was ist eigentlich mineralischer Dünger? Also organischer Dünger, das ist so, wie es der Name eigentlich schon sagt, das ist ein Dünger aus organischen Materialien. Also da gehört zum Beispiel das bekannteste, denke ich mal, das kennt jeder, das ist Hornspäne. Ja, aber dazu gehört aber auch zum Beispiel Schafwolldünger. Dazu gehört auch Hühnermist oder Pferdeäppel. Das sind so organische Dünger. Und natürlich gibt es auch mineralische Dünger. Also es gibt gute mineralische Dünger, aber auch schlechte mineralische Dünger. Also ein guter mineralischer Dünger ist zum Beispiel Kali. Kali wird bergmännisch gewonnen und ist völlig unschädlich, also auch in der Gewinnung. Aber zum Beispiel ein Dünger, der nicht so toll ist, ist zum Beispiel Blaudünger. Das heißt also, das ist ein NPK-Dünger. Das ist halt eben Fast Food für die Pflanze. Das heißt, wenn ich meine Pflanze mit Blaudünger versorge, da muss die Pflanze nichts für tun. Das ist so ungefähr wie wenn wenn ich meine Familie die nächsten 8 Wochen von morgens bis abends mit Essen versorge und die Wohnung nicht verlassen, die den ganzen Tag nur vorm Fernseher sitzen, ja, was passiert? Die werden träge, die nehmen zu und ja, das ist alles andere als gesund. Und so kann man sich das auch bei den Pflanzen vorstellen, weil Pflanzen sollten auch für ihre Nährstoffe was tun. Das heißt, sie sollten ihren Nährstoffen hinterher wachsen, das heißt Wurzeln bilden. Und das brauchen sie bei Blaukorn nicht oder bei Blaudünger nicht. Das heißt also, der Blaudünger ist nämlich ein Dünger, der sehr schnell zu Nitrat umgewandelt wird. Und Nitrat, ja, ist sehr beweglich. Das heißt, Nitrat wandert auch zur Wurzel hin. Das heißt, da muss die Pflanze nicht viel für suchen. Und das kann man dann erkennen, dass die Pflanze sehr, sehr viel Grün hat, also sehr viel Grünmasse macht, aber wenig Wurzeln. Und das ist natürlich nicht gut für die Pflanze, weil das macht die Pflanze nicht widerstandsfähig. Das muss eher umgekehrt sein. Das heißt, die Pflanze muss sehr, sehr viel Wurzeln machen und weniger Grün. Also dann ist sie widerstandsfähig, dann kann sie Hitzeperioden viel besser überstehen, sie kann Frost viel besser überstehen, was sie mit viel Blaukorn eben nicht kann. Blaukorn ist ein Wirtschaftsdünger. Das heißt also, damit dünge ich Pflanzen, die sehr, sehr schnell viel Masse bilden sollen. Aber damit dünge ich keine Pflanzen, die widerstandsfähig werden sollen, die über Jahre gedeihen sollen. Da nehme ich dann andere Dünger. Da nehme ich zum Beispiel organische Dünger, weil da müssen die Pflanzen was tun. Organische Dünger beleben den Boden, sorgen dafür, dass es ganz, ganz viele Mikroorganismen gibt. Und ja, mit dem organischen Dünger bleibt der Boden gesund.
René, wir haben ja jetzt schon wirklich viel gehört und auch viel gelernt. Aber sag uns doch mal, für die unter uns, die das Gärtnern gerade beginnen, hast du da nicht noch ein paar Tipps, die das Gärtnern leichter machen?
Okay, jetzt gibt's hier mal ein paar tolle Tipps für Gärtner, die vielleicht noch den grünen Daumen bekommen wollen. Aber ich kann euch sagen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und Gärtnern soll auch immer Spaß machen, ganz wichtig. Aber leider gehört zum Gärtnern auch immer Scheitern dazu. Das ist ganz normal. Also da braucht man sich auch keine Gedanken machen, keinen Kopf machen. Also wenn mal was nicht richtig klappt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ja, wenn ihr anfangt zu gärtnern und wollt euer erstes Gemüse anbauen, dann macht es ganz einfach erstmal mit einfachen Sorten. Das heißt also, sucht euch einfache Gemüsesorten aus, die einfach zu kultivieren sind. Und da gehört zum Beispiel ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass die Gemüsesorte Nummer 1, die jeder kennt, das ist die Tomate. Tomaten sind einfach zu kultivieren. Also da muss man so kleine Dinge beachten und dann funktioniert das. Also das Erste ist, ihr braucht halt, wenn ihr sie auf dem Balkon pflanzt, einen großen Kübel. Der muss groß genug sein, das ist ganz wichtig. Wenn ihr im Garten pflanzt, müsst ihr darauf achten, dass sie von oben nicht nass werden. So, dann als Nächstes brauchen die viel Wasser und Nährstoffe. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft sie nicht verhungern lassen. Also da müsst ihr immer regelmäßig düngern. An die Pflanzen geben. Und das ist heute überhaupt gar kein Problem mehr. Es gibt halt eben in jedem Geschäft Tomatendünger zu kaufen. Das ist überhaupt gar kein Problem und recht einfach. Also auch Biodünger. Also überhaupt gar kein Problem. Da musst du also auch keinen chemischen Dünger dran schmeißen. Also es geht auch mit Biodünger. Es geht auch mit Kompost. Also wenn man eigenen Kompost hat. Also auch eigenen Kompost kann man verwenden. Also ganz wichtig ist, dass ihr ja die Seitentriebe an der Tomate immer entfernt. Das sind die Triebe, die sich so in den Blattachsen bilden. Und wenn man die nämlich nicht entfernt, dann macht die Tomate ganz, ganz viel grün. Es wird ein riesiger Busch. Und das geht natürlich zulasten der Frucht. Das heißt also zulasten der Tomate und ihr erntet dadurch weniger oder auch kleinere Tomaten. Also das sind die Dinge, worauf ihr achten müsst. Und hier gibt es nochmal so einen kleinen Tipp von mir. Zum Beispiel, wenn es in einem Jahr sehr verregnet ist, dann ist die Krankheit Nummer 1 bei den Tomaten die Braunfäule. Und ja, was kann man dagegen tun? Also hier kann man vorbeugend arbeiten. Und zwar, hier kann man Rhabarberblätter nutzen. Also ihr nehmt 200 Gramm Rhabarberblätter. Daraus kocht ihr einen Tee in 1 oder 2 Liter Wasser. Das ist egal. Und dann könnt ihr dieses auf 5 Liter verdünnen. Und dann 7 Wochen lang, also 7-mal, die Tomaten damit einsprühen, das heißt also 7 Wochen lang, einmal die Woche, dann sind sie sozusagen resistent gegen Braunfäule. Also das ist eine gute Sache und das solltet ihr aber vorbeugend machen. Und wenn ihr Kartoffeln anbaut, könnt ihr das an euren Kartoffeln genauso tun. Das heißt, auch an den Kartoffeln gegen die Braunfäule kann man sehr gut Rhabarberblätter nutzen. Also was noch einfach ist, ist natürlich Radieschen. Radieschen kann man immer, Kresse kann man immer anbauen. Also hier ist es immer nur wichtig, dass man darauf achtet, dass genügend Wasser da ist. Zum Beispiel, wenn die Radieschen nicht genügend Wasser bekommen, dann schießen die ins Blatt. Das heißt also, dann wollen die nämlich schnell eine Blüte machen, um ihre Art zu erhalten und gehen halt nicht unten in die Rübe, das heißt also in das Radieschen. Also das ist, darauf muss man achten. Das Gleiche ist, also ein bisschen schwieriger, sagen wir mal, wird dann schon die Mohrrübe. Die Mohrrübe braucht einen tiefgründigen Boden. Das heißt, wenn der Boden sehr fest und verdichtet ist, dann geht die Mohrrübe nicht tief genug. Das heißt also dann, ja, verkrüppelt sie und dann wird es keine schöne Möhre. Also das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ja, und oft ist es so, wenn man dann mit zu viel Kompost arbeitet, dann ist es so, dass man Wurzelgemüse, das man anbaut, dann sehr oft und sehr schnell angefressen wird. Und darum hier auch nochmal ein Tipp von mir. Das heißt, immer in den Reihen, zwischen den Reihen Tagetes pflanzen, weil die Tagetes sind für die viele, viele, viele Insekten eine leckere Speise, will ich ganz einfach sagen. Das heißt, die werden magisch angezogen von diesen Pflanzen oder von dieser Tagetes. Und was machen die? Die gehen dann weg von meinen Gemüsepflanzen, gehen an die Tagetes und fressen dort an die Wurzeln. Und die Tagetes ist so schlau, dass die ein Gift aussondert, aus ihren Wurzeln, aus ihren angefressenen Wurzeln. Und daran sterben dann die Plagegeister, die dann mein ganzes Wurzelgemüse anfressen. Also auch das ist eine einfache Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass ich halt nicht alles den Plagegeistern überlasse, sondern dass auch ich ein bisschen sauberes Gemüse ernten kann. Also ihr merkt schon, also das Gärtnern, es geht eigentlich ganz einfach. Also das ist, wenn man sich damit beschäftigt und immer mal wieder ausprobiert und vielleicht auch mal dem Nachbarn die eine oder andere Frage stellt, der vielleicht schon mehr Erfahrung am Gärtnern hat, dann geht das richtig gut und man hat richtig Spaß. Und am schönsten ist es natürlich dann, wenn man noch Kinder hat und man kann den Kindern zeigen, wie das eigene Gemüse im Garten wächst und wenn die eigene Zucchini auf den Tisch wandert oder die Paprika und die Tomaten. Das ist schon ein tolles Gefühl und ich werde auf alle Fälle euch weiter berichten und werde euch auch noch viele, viele, viele Tipps geben hier in meinem Podcast, damit für euch das Gärtnern so einfach wie möglich wird und ihr natürlich niemals den Spaß verliert am Gärtnern, weil das ist das Wichtigste. Für mich ist wichtig, also der Garten sollte nicht nur Arbeit sein, also der Garten soll auch immer ein wenig Entspannung sein. Hier soll man chillen können. Ja, das heißt also, wenn ich in meinem Garten bin, möchte ich keinen Stress. Der Stress bleibt dann vor der Gartentüre liegen. Und ich nehme mir eine Hacke und gehe durch meine Beete und dann wird mein Kopf leer. Und das ist total entspannend. Und ja, und das wünsche ich euch auch, dass Gärtnern für euch Entspannung ist und dann mehr kann man eigentlich nicht wollen und mehr geht nicht.
Das war's auch schon leider für heute. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Schickt uns eure Fragen per E-Mail auf kontakt@der-pflanzenarzt.de und dann seid auch ihr das nächste Mal mit euren Fragen dabei. Uns hat es riesig Spaß gemacht, für euch diesen Podcast zu sprechen und freuen uns aufs nächste Mal. Wir sagen tschüss, macht es gut, bis dahin, Laura
und René, der Pflanzenarzt.